Ja, genau. Hier ist das Politopia-Magazin. Seid gegrüßt hier an einem Mittwoch immer 16 bis 17 Uhr für euch auf Radio X, wie immer. Hier das gesellschaftspolitische Magazin. Und zwar heute, so, jetzt habe ich hier tatsächlich nach Jahren, im Grunde genommen, glaube ich, kann ich mich gar nicht erinnern, wann ich hier eine Gästin hatte im Studio. Heute darf ich das jetzt hier heute durchführen. Ich freue mich sehr, dass meine Gästin heute hier ist, und zwar hier die Frau Henning. Schönen guten Tag, Frau Henning.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Genau, Frau Henning, und das ist auch das Thema heute für uns, ist, ich sag mal, Vereinsmitglied und auch Geschäftsleitung in Donna Carmen. Sie, Donna Carmen, kann ich jetzt sagen, ist ein Verein hier in Frankfurt, der sich im Bahnhofsviertel in der Elbestraße befindet. Und dort ihren Schwerpunkt auch für die Sexarbeiterin in Bahnhofsviertel auch als, ja, als Logo nimmt. Bevor ich jetzt weiter rede, und vielleicht kannst du selber einfach sagen, was ist so der Schwerpunkt von Donna Carmen? Ihr habt euch ja Ende 90er gegründet. Was waren so die Hintergründe?
Also der Verein Donna Carmen ist ein Verein, der setzt sich ein für die politischen und staatlichen Rechte von politischen und sozialen Rechte von Sexarbeiterinnen. Wir existieren seit 89. Ich selber arbeite seit wir existieren andersrum, seit 98. Ich selber arbeite seit 91 mit Frauen, die in der Prostitution arbeiten. Bekannt sind wir bundesweit. Wir erhalten auch bundesweite Anfragen beziehungsweise über Deutschland hinaus Anfragen. Wir setzen uns, wie gesagt, ein für die sozialen und politischen Rechte von Frauen in der Prostitution. Und unsere Büroräume sind direkt vor Ort im Rotlichtviertel von Frankfurt. Frankfurt hat in Bezug auf Prostitution im Unterschied zu vielen anderen Städten, beziehungsweise ich glaube, es gibt nur noch ein, zwei Städte, die ähnlich die Prostitution handhaben wie in Frankfurt. Nämlich, wir haben hier konzentriert im Bahnhofsviertel 21 Bordelle, in denen die Frauen der Prostitution arbeiten.
Da kommen wir doch mal gleich zum Thema. Was ist denn jetzt gerade mit den Bordellen jetzt während der Corona-Zeit? Wie wird es denn gehandhabt, oder was passiert da jetzt? Wie läuft es jetzt ab?
Also es ist so, dass seit dem 16. März 2020 die Bordelle geschlossen worden sind. Unabhängig davon, ob jetzt die Inzidenzen zurückgegangen sind oder gestiegen sind. In Hessen und in Mecklenburg-Vorpommern hat man die Infrastruktur der Frauen, also nicht nur Bordelle, sondern auch Wohnungen, Escort, Wohnwagen geschlossen. Also man hat den Frauen sozusagen die Infrastruktur genommen unter dem Vorzeichen, man hat hier Angst, dass die Corona verbreitet wird in den Bordellen, dass es sozusagen Superspreader ist, wie dieser Verleumder Lauterbach von der Politik gesagt hat. Dem ist nicht so. So, man hat jetzt diese Häuser geschlossen, und im Unterschied zu allen anderen betrieblichen und gewerblichen Bereiche, die man wieder geöffnet hat, während die Corona-Zahlen runtergegangen sind im Sommer, hat man die Bordelle geschlossen gehalten. Die Bordelle, die aufmachen konnten, haben das über richterliche Urteile erwirkt. Das heißt, sie sind vor Gericht gegangen und haben das erwirkt, dass die Häuser wieder aufgemacht werden. In Frankfurt bzw. in Hessen hat man natürlich auch geklagt in einem Eilverfahren. Das hat man eingereicht. Und Eilverfahren bedeutet, dass es innerhalb einer kürzesten Zeit ein Urteil geben muss. Vom Oberverwaltungsgericht war das, glaube ich, ob er jetzt was aufmacht oder nicht. Aber die Richterin an diesem Gericht, die hat einfach kein Urteil gefällt, hat es einfach liegen gelassen, und dann kam wieder der nächste Lockdown, und so, dass die Häuser in Hessen und in die Infrastruktur in Hessen und in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen geblieben sind. So viel zur Funktionierung der Justiz, die sozusagen ein Eilverfahren über Monate hinweg hat einfach liegen lassen, weil man da nicht urteilen wollte. In den anderen Bundesländern hat man daraufhin immer wieder die Corona-Verordnungen verändert. Das heißt, hier haben dann die Betriebe zeitweilig aufgemacht, aber sobald eine Corona-Verordnung neu rauskam, mussten auch diese Häuser wieder schließen. Am Anfang hatte das zur Folge, dass die Mehrzahl der Frauen sind erstmal nach Hause gefahren, ne? Die sind heimgefahren in ihre Länder, Und nur wenige sind hier geblieben und haben erstmal so ein bisschen abgewartet, was geschieht, was passiert. Und in dem Maße, wie diese Häuser geschlossen geblieben sind, hat man diese Frauen in den informellen Sektor gedrängt. Ja, das heißt, man hat die Frauen gezwungen, auf Infrastrukturen zurückzugreifen, die jetzt für eine professionelle Prostitution so nicht gegeben ist. Das heißt, eine Infrastruktur, die sozusagen mit keinen Hygieneplan aufweisen, die den Frauen auch keinen Gesundheitsschutz oder auch keine Form von irgendeiner Sicherheit bieten. Das heißt, man hat die Frauen auf die Straße gedrängt. Hier in Frankfurt hat man natürlich, allein in Frankfurt arbeiten so viele Frauen, nämlich 2000 noch was Frauen nach Angaben des Gesundheitsamtes, sind waren 200, 300, ich will jetzt nicht festhalten, aber es waren über 2000 Frauen, die hier allein in Frankfurt in der Bordellprostitution gearbeitet haben. Natürlich sind viele von denen weg, wie ich am Anfang gesagt habe, aber es ist immer noch ein Teil geblieben. Diese Frauen haben, wie gesagt, die haben jetzt angefangen, in der Straße zu arbeiten und sind mit ihren Klienten in die jeweiligen Hotels gegangen oder zu den Kunden nach Hause gegangen. Oder im öffentlichen Raum, wie auch immer möglich, haben sie ihre Dienstleistungen angeboten. Und jetzt hat man die Ordnungsorgane, die dafür zuständig waren, die Häuser zu schließen, die hat man jetzt auf die Frauen gehetzt. Was heißt es, auf die Frauen gehetzt? Das bedeutet, wie wir das erlebt haben, letzte Woche, das war meiner Meinung nach der Dienstag, der 30.3., da ist also ein Riesenaufgebot an Polizei mit so 3, 4 bis 5 Minas und 30 bis 40, wenn nicht noch mehr Polizeibeamten. Nee, es sind ungefähr 30 bis 40 Frauen an die Wand gestellt worden, die man sozusagen nur nach Augenschein dahin gebracht hat. Also, wie haben die Frauen ausgesehen, wie waren die gekleidet, welche Sprache haben sie gesprochen, haben sie sich zugewunken, bei welchen Frauen wusste man, dass man sie arbeitet auf der Straße, mit wem hat diese Frau sich jetzt unterhalten, mit wem hatte sie Kontakt. Also dieses klassische Racial Profile, wie man das nennt, dass man Täter nach Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, Größeordnung, also Größe, der Art und Weise, wie sie gekleidet sind, identifiziert und sozusagen an die Wand stellt. Öffentlich an die Wand stellt. Für jede Frau waren dann 2 Beamten zuständig. Die Frauen mussten teilweise sich gegen die Wand stellen, Ärmel nach oben, die wurden sozusagen bekrapscht, ja, durchsucht und dann hat man den Frauen irgendwelche Papiere vorgelegt, die Frauen unterschrieben haben. Teilweise waren keine Dolmetscher dabei, also wir haben zumindestens keine Dolmetscher gesehen und die Frauen waren dann gezwungenermaßen sozusagen verpflichtet, Papiere zu unterschreiben, die sie selbst überhaupt nicht verstehen. Diese ganze Aktion dient praktisch sozusagen der Shame-Kampagne. Die Frauen sollen sich schämen, sie sollen öffentlich an den Pranger gestellt werden.
Tatsächlich mussten sie auch mit dem Gesicht zur Wand irgendwie da stehen, mit den Händen über einige ihrem Kopf.
Einige. Andere haben zu den Polizisten geschaut, mussten aber auch die Hände so hochnehmen und wurden, wie gesagt, durchsucht und bekrapscht und
schon sehr erniedrigend, muss man sagen.
Ja, und es dient wirklich ausschließlich diese demütigende Art dient dazu, die migrantischen Frauen zu Kriminalisierung, zu kriminalisieren. Es ist eine Demonstration der Polizei, eine Machtdemonstration der Polizei. Hier tut man anstatt die Bordelle wieder die örtlichen Bordelle und die Infrastruktur den Frauen zur Verfügung zu stellen unter einer Hygiene. Also mit Hygienenplan, den Frauen diese Möglichkeiten wieder zu geben, tut man sie wirklich sozusagen öffentlich vorführen. Und hier, denke ich, würde ich ganz gerne, ich kann es leider nicht so aus dem Lamengen rausgehen, sondern ich würde es gerne zitieren, und zwar von Theodor Adorno. Ich gehe mal davon aus, dass einige Frankfurter ihn kennen. Der hat schon 1963 in seiner Veröffentlichung Sexualtabus und Recht heute, 1963, Eingriff, neue kritische Modelle, gesamtgesellschaft gesammelte Schriften, von 10-2, Seite 533. Da wurde die Zeit, also das haben wir dann, diese Zitate haben wir dann veröffentlicht von Theodor Adorno, und die würde ich ganz gerne mal vorlesen. Und ich denke, das trifft wirklich zu, was heute passiert ist, und das muss man sich mal vorstellen, dass es eine Politik von 1963 war, wo wir doch alle glauben, dass wir in einer, nach der 68er Bewegung doch in einer liberaleren, toleranteren Gesellschaft leben. Ich denke, das tun wir auch, aber die Politiker sind sich da irgendwie nicht so, das mögen die anscheinend nicht so und tun jetzt alles darum, das wieder zurückzuschrauben. So, ich lese vor. Mhm. Die Techniken der Razzien, die Schließung der Bordelle, welche die Prostitution erst zu dem Ärgernis erniedrigt, das man ihr vorwirft, der Eifer, der irgendwelche Viertel für besonders bedroht erklärt, um dann über das Überhandnehmen der Huren dort sich zu entrüsten, wohin sie flüchten müssen, wie die Juden sollen sie keine Bleibe haben. All das bezeugt eine Gesinnung, die zwar über die Entwürdigung des Eros zetert, aber alles tut, um ihn nochmal zu entwürdigen, zur Glücklosigkeit zu verurteilen. Der Schaden, den sie stiften, der Anstoß, den sie erregten, ist nichtig. Keiner braucht sich bei ihnen aufzuhalten, der sie nicht sehen will, vollends nicht, wenn die Bordelle toleriert würden. Wenn von den Jugendlichen, denen die Zeitungskioske gewidmet sind, der Anblick eines Straßenmädchens viel Neues bietet, ist ungewiss. Das Unheil, das es anrichtet könnte, ist fiktiv. Also hier sieht man, dass schon 1963 eine scharfe Kritik an dem Umgang mit den Sexarbeiterinnen in dieser Form, wie wir sie heute täglich jetzt wieder erleben, schon vorgebracht worden ist. Hm. Ich denke mir, spätestens wenn eine Diplomatenfrau oder eine Frau von einem Politiker oder einem höhergestellten Beamten hier in dieser Stadt mit einer Sexarbeiterin verwechselt wird und öffentlich so an die Wand gestellt wird, wird es ein Riesengeschrei geben und fängt man endlich an, darüber nachzudenken, wie man die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, denn behandeln möchte. Wir sagen, dass das so nicht geht. Es ist absolut frauenfeindlich, es ist sexualfeindlich und es ist ausländerfeindlich. Und im Augenblick erlaubt man sich diese Behandlung nur gegenüber diesen Migrantinnen, den ausländischen Frauen, sie so zu behandeln. Es spricht aber nichts dagegen, dass wenn man diese Frauen, wenn man der sich entledigt hat, was der Versuch ist, sie aus dem Öffentlichen rauszuverdrängen, wenn man den jemals erreicht, ja, dann denke ich, können auch deutsche Frauen Gefahr laufen, die eventuell etwas freizügiger durchs Bahnhofsviertel laufen, als Sexarbeiterin sozusagen
tituliert werden.
Stigmatisiert werden und dann gegen die Wand gestellt werden und dementsprechend entwürdigend behandelt werden. Ne? Also wie gesagt, das, was ich damit sagen will, es ist nicht nur ein Thema von den Sexarbeiterinnen, es ist ein Thema aller Frauen. Ja, und ich denke, alle Frauen sollten sich darüber Gedanken machen, wie man mit einem Teil ihres Geschlechtes umgeht und sollte das ablehnen. Deutlich daran Kritik üben.
Hm. Vielleicht nochmal zu der Razzia zurück, die du gerade beschrieben hast. Sie ist tatsächlich am 31. März passiert und das war in einem rotlichen Milieu hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Und mich würde tatsächlich interessieren, also wie ist das passiert? Gab es denn Beobachtungen? Wie wurden diese Frauen zusammengepfercht? Konnte man später mit einer der oder zwei Frauen auch sprechen, mal austauschen, was die Polizei von denen wollte? Oder ja.
Also es ist so, wir sind informiert worden. Wir sind informiert worden, dass man dort 30 bis 40 Frauen gegen die Wand gestellt haben, wobei wir uns dann zu einem spontanen Protest entschlossen haben. Wir haben unser Megafon mitgenommen. Ich muss dazu sagen, meine Kollegin hat gemeint, es sei das neue Accessoire der modernen Frau. Wir haben dann also wieder, wie gesagt, das Megafon mitgenommen und sind mit mehreren Frauen die jetzt bei uns arbeiten, die sich aber auch solidarisch erklären, wie das NICA-Projekt. Wir sind dann da hingegangen und haben 2 Stunden lang gegen diese Form von Demütigung und Erniedrigung protestiert und gefordert, dass solche Aktionen aufhören. Es ist natürlich dann so, dass die Polizei hat erst versucht, uns mundtot zu machen. Ich muss mal gerade was trinken.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
Sie hat dann halt versucht, uns das Mikrofon wegzunehmen. Und wir haben aber auch verwiesen, dass es ein Recht gibt auf spontane Proteste und dass wir dieses Recht auch in Anspruch nehmen. Wir haben dann, einer hat dann von uns seinen Namen gegeben und daraufhin haben uns die Polizisten in Ruhe gelassen. Wir haben dann da mindestens zwei Stunden lang protestiert. Nach dieser, haben dann auch eine Pressemitteilung ausgegeben und nach dieser demütigen Polizeikontrollen der Frauen ist es so, dass dann an dem darauffolgenden Tag, wo wir Beratung hatten, natürlich Frauen zu uns gekommen sind und uns erzählt haben und auch Papiere mitgebracht haben, wie denn sowas dann, was die Folgen dann sind aus dieser Razzia, dass ihnen das natürlich unangenehm war, dass sie gesagt haben, ich habe überhaupt nicht gearbeitet auf der Straße, ich habe diese meiner Bekannten zugewunken und dann hat der Polizist einfach mich gestummt und gesagt, du stellst dich jetzt auch dazu. Andere Frauen haben gesagt, ich arbeite grundsätzlich nicht auf der Straße, ja, das ist nicht meine Arbeitsweise. Ja, und dann haben sie uns Papiere mitgebracht. Und das ist doch mal ganz interessant, was läuft denn dann nach so einer Razzia ab? Mhm. Also, es sieht dann so aus, dass die Frauen vom Ordnungsamt eine Bußgeldbescheid erhalten, weil sie gegen die Sperrgebietsverordnung verstoßen haben. Sie haben also nicht gegen eine Corona-Verordnung verstoßen, weil die Infrastruktur der Frauen zwar geschlossen ist, aber die sexuelle Dienstleistung an sich, die darf noch erbracht werden. Die ist in Hessen nicht verboten und in wenigen anderen Bundesländern auch nicht. Das heißt, eine Sexarbeiterin kann ihre Dienstleistungen anbieten. Jetzt haben die Frauen ihre Dienstleistungen im Bahnhofsviertel angeboten und da gilt aber die Sperrgebietsverordnung. Das ist eine Verordnung, zuletzt geändert 1986. Es ist eine uralte Strafrecht, eingeführt, glaube ich, vor 100 Jahren, die besagt, dass die Prostituierten oder Sexarbeiterinnen an bestimmten Orten nicht arbeiten dürfen, um die Jugend zu schützen. Also das geht darum, die Jugend zu schützen. Ich weiß halt, wo man im Bahnhofsviertel die Jugend schützen möchte. Und wenn Prostitution, der als vom obersten Gericht als Beruf anerkannt ist, warum der jetzt auf einmal jugendgefährdend sein soll, ne? Hm. Naja, ich habe es auch schon mal mit Verweis auf Adorno, kann man sich dann auch noch mal Gedanken darüber machen. Hm. Die verstoßen, also die Frauen, die dort gearbeitet haben oder denen man das unterstellt, dass sie dort gearbeitet haben, die bekommen dann ein Bußgeldbescheid und müssen dann hier beim ersten Mal 145 Euro bezahlen. Beim zweiten Mal geht es höher, immer höher. Und interessant ist, das kann man leider hier im Radio nicht sehen, interessant ist, was die Polizei dann oben bei der Adresse hinschreibt oder die Ordnungsbehörde bei der Adresse hinschreibt. Das ist dann wichtig, weil man wissen muss, wenn man kontinuierlich gegen die Sperrgebietsverordnung verstößt, also kontinuierlich eine Ordnungswidrigkeit kommt, dann begeht man eine Straftat. Man übt die Prostitution aus, wo es nicht erlaubt ist. Das ist nach dem Strafgesetzbuch verboten. Das heißt, die Frauen werden hier jetzt sozusagen vor Gericht gezerrt. Das hat zur Folge, dass die Frauen, Migrantinnen vor allen Dingen, jetzt ausgewiesen werden können, weil sie permanent gegen eine Ordnungswidrigkeit verstoßen haben, also sich nicht an diese Sperrgebietsverordnung gehalten haben zu oft. Und dann, so gesagt, wie eben schon erklärt, wird es dann zu einem Straftat. Und dann ist wichtig zu wissen, wenn man sich die Papiere anschaut, bei der Ordnungswidrigkeit zum Beispiel stehen immer noch die Adressen von den Frauen drauf, wo die Frauen sozusagen, wo man die Post hinschicken kann der Frauen, wo diese Ordnungswidrigkeit hingeschickt werden kann. Ne?
Ja.
Entweder an das Hotel, wo sie gelebt hat, oder wenn sie in einer private Adresse hat, dahin. So. Bei den letzten Bußgeldbescheiden, da findet man dann auf einmal die, nicht mehr die Adresse, sondern das steht dann ohne festen Wohnsitz. Was bedeutet das, wenn jetzt in einer Ordnungswidrigkeit, also in einem Dokument der Polizei oder des Ordnungsamtes oder des Gerichtes steht, ohne festen Wohnsitz? Das heißt, das bedeutet, man hat eigentlich gar keinen Kontakt zu der Frau, ne? Man findet sie nicht. Wenn man nun weiß, dass bei diesen ganzen Razzien und den Kontrollen die Frauen teilweise Papiere unterschreiben müssen, wo sie sozusagen der Polizei oder der Ordnungsbehörde erlauben, also sie geben den, ich will das jetzt hier richtig sagen, damit ich dich nicht das falsche Wort zitiere, sie geben der Behörde sozusagen einen Zustellungsbevollmächtigten. In diesen Dokumenten steht drinne, die unter Frau schreibt, dass sie mit diesem Dokument einen Zustellungsbevollmächtigten sozusagen die Genehmigung erteilt, die Briefe zu bekommen und in ihrem Sinne zu handeln. Jetzt tut die Behörde natürlich diese Dokumente mit Zustellungsbevollmächtigten ausfüllen mit Personen, die bei ihnen arbeiten. Das heißt, es können Ermittler sein, das können Beamte sein, irgendwelche Ordnungsbehörde, die in dieser Stelle arbeiten. Hier fällt oft der Name Herr Cortes oder Herr Seeger oder B.A. Müller. Die haben wir sehr oft, die fallen hier die Namen Polizeioberkriminal Gamrott oder Polizeikriminal Frenkel oder Frau Polizeikriminellin Dilley. Das sind so, aber am häufigsten fallen die Namen von den Ermittlern Korte und Seeger. So, jetzt werden in diesen Unterlagen die Namen dieser Behörden, dieser Personen reingeschrieben. Das heißt, dieser ganze Mechanismus, der jetzt in Gang gebracht wird, Prozess, Gerichtsverhandlungen, Urteile, Entscheidungen, ne, all das bekommen die Frauen nicht mehr mit, weil diese Dokumente sozusagen von den Leuten bei der Ordnungsbehörde bearbeitet werden. Und die scheren sich einen Dreck darum, den Frauen diese Dokumente in irgendeiner Weise zukommen zu lassen, beziehungsweise die rechtlich so zu vertreten, dass sie nicht diese Strafe bezahlen müssen, beziehungsweise das sozusagen in Rede stellen, dass sie so gearbeitet haben. Das kriegen viele Leute gar nicht mehr mit, was dann im Hintergrund läuft.
Also tatsächlich ist das sozusagen willkürlich. Also dann verurteilt man irgendjemanden, wo man nicht weiß, wo der oder diejenige wohnt. Die kriegt es nicht mal mit, was über sie entschieden wird. Sie ist überhaupt nicht in der Lage zu sagen, ah, jetzt habe ich diese Strafe oder jenes muss ich erledigen oder das muss ich bezahlen. Überhaupt nicht.
Die kriegt es dann mit, wenn sie wieder kontrolliert wird und in der Polizei übernachtet in der Zelle. Dann kriegt sie mit, ist doch irgendwas. Ja? Oder aber sie kriegt es mit, wenn die Polizei sie direkt zum Flughafen bringt, in den nächsten Flieger schickt und nach Hause schickt. Ja? Dann kriegen die Frauen das mit.
Dass die, könnte ja auch ein Weg sein, um halt eben auch migrantische oder nicht angemeldete Personen hier auch einfach aus der Bundesrepublik auch noch in
natürlich, klar, logisch. Das ist ja das Ziel. Ja, das ist ja das Ziel, ne? Das Ziel ist, die Frauen sozusagen außer Land zu bringen. Das Ziel ist, sie auszuweisen. Und die Nichteinhaltung von einer Rechtsvorschrift im Prostitutionsgewerbe ist ein Ausweisungsgrund, ja? Also, ne? Und dass die Polizei nicht wüsste, wo die Frauen zu finden sind, das ist falsch. Die Polizei oder diese Männer da oder diese Frauen, die da regelmäßig dann im Bahnhofsviertel rummachen und da die Frauen kontrollieren, die kennen die Frauen. Die wissen auch, wo sie die Frauen finden, ja? Die könnten auch zu den Frauen gehen und sagen, hör mal, also, das hat zur Konsequenz, dass du am Ende ausgewiesen bist. Aber nein, die sind dann lieb und nett zu den Frauen. Die Frauen denken dann, na ja gut, der ist ja lieb und nett, der ist ja, die haben dann diese Art, ihre Konflikte teilweise über emotionale Beziehungen zu lösen. Das heißt, der ist ein netter Mensch, der sieht auch noch gut aus, der Polizeibeamte eventuell. Na, da wird doch nichts Schlimmes passieren.
Naja, also unterschreibe ich zum Beispiel.
Ja, einige sind Analphabetinnen, die können das nicht lesen oder sind funktionale Analphabetinnen. Aber ich glaube, man muss weder Analphabet noch funktionale Analphabet sein, um diese Texte, die man da manchmal von der Polizei vorgelegt hat, nicht verstehen zu können. Es gibt auch Leute, die Abitur haben und studiert haben und nicht verstehen, was da jetzt drin steht in diesen Dokumenten. Ja?
Absolut, absolut. Ja.
Und die Frauen, die denken halt, okay, dann bezahle ich halt die 148,50 Euro. Das wird dann irgendwie mitgeplant, mit einkalkuliert. Aber sie kennen nicht die wirklichen Konsequenzen. Das wird ihnen sozusagen vorenthalten, wirklich vorenthalten und auch nicht klar deutlich gemacht, was das am Ende für eine Konsequenz für sie hat, ja. Und ich denke, dass die Konsequenz soll sein, diese Frauen abzuschieben. Und ich denke, deswegen wird auch die Handlung, sind auch die Handlungen so, dass die Frauen nicht in den Verdacht kommen, es hat jetzt auf längere Hinsicht was Negatives für sie, sondern diese Strafe kann man ja sozusagen in dem Verdienst mit einkalkulieren, ne?
Also ist ja eigentlich auch nicht nur gegen Sexarbeiterinnen, das können ja einfach irgendwie Menschen sein, die da vorbeilaufen, in dem Falle ganz spezielle migrantische Frauen, die sich gerade im Rotlichtmilieu befinden.
Genau.
Also ich laufe da ja auch mal durch. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich da gleich arbeite, wenn ich da irgendwie mir was zu essen oder sonst irgendwas kaufen möchte.
Nehmen wir mal an,
das ist interessant. Das ist eigentlich eine Riesengefahr für jede Frau, die da draußen läuft.
Ja, die sich ein bisschen erotisch anzieht, die meint, ich zeig mich mal und ich finde schön, wenn ich jetzt hier so
der
durch
Sommer
die Gegend
kommt.
Genau. Ja,
also
das kann ja gut passieren.
Kann mich ja anziehen, wie ich will.
Ich denke mal,
denke ich.
Man sollte sich anziehen wollen als Frau, wie ob jetzt eine Frau bauchnabelfrei, wenn sie nackt durch die Stadt läuft, hat keiner das Recht, sie anzumachen. Wenn sie komplett verschleiert ist von oben bis unten, hat sie keiner anzumachen. Ja, das hat eine Frau selbst zu entscheiden und niemand Drittes hat es zu entscheiden, wie eine Frau sich jetzt sozusagen zu kleiden hat. Ja.
Ja, diese Willkür. Also wir kommen jetzt gleich nochmal vielleicht zu den Bordellen und was so passiert ist die letzten Monate. Wir machen mal eine kleine Musikpause für euch hier bei Politopia Magazin auf Radio X 91.8 und gleich sind wir vor euch da. Ja, ihr seid hier bei Politopia Magazin auf Radio X 91.8 Megahertz. Schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Schön, dass ihr noch mit dabei seid. Ich habe jetzt hier die Rosina Henning von Donna Carmen. Wir sprechen gerade über die prekäre Situation in dem Bahnhofsviertel der Sexarbeiterinnen und der vor einer Woche ganz frischen Razzia, die sich im Bahnhofsviertel abgespielt hat und wie man dort eigentlich letztendlich nicht wissend, ob das jetzt tatsächlich Sexarbeiterinnen sind oder einfach Passantinnen auf der Straße festgenommen. Und rabiat anscheinend auch angegriffen, rabiat behandelt. Das ist schon sehr unwürdig, menschenunwürdig tatsächlich, demütigend. Ja. Wir waren gerade dabei, das so ein bisschen zu beschreiben, was es bedeutete, wie so eine Lebensstruktur oder Infrastruktur einer Sexarbeiterin sein könnte. Besonders für die Damen, die natürlich aus den europäischen Ländern, also nicht Deutsche, hier arbeiten und sich auch durch Sexarbeiterinnen auch hier am Leben erhalten können. Die meisten sind ja auch schon und ernähren Familien in irgendwelchen Ländern außerhalb Deutschlands. Das heißt, es ist nicht unbedingt alles sehr angenehm und schön, aber die meisten entscheiden natürlich für sich selbst, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie sich als Sexarbeiterin auch in verschiedenen Städten auch treiben. Es gibt ja eigentlich auch ein Prostitutionsschutzgesetz, der hat sich die letzten Jahre immer wieder nach vorne gebracht, aber tatsächlich ist da einiges noch zu feilen, zu machen. Da hat eigentlich auch Donna Carmen die letzten Jahre auch einige Kritiken und Zwischenberichte geschrieben und gefordert, dieses Gesetz etwas zu verfeinern, es zu verändern und auch nochmal bestimmte Elemente auch anzugehen. Man hat aber Donna Carmen darauf hingewiesen, dass es 2022 bis 2025 einen sogenannten, so eine Art Hospitation geben soll, wo dann eben nochmal genau betrachtet wird, wie eigentlich das Prostitutionsbetriebe gehandhabt werden, ob auch diese Gesetze, die jetzt entstanden sind 2016, 17, eigentlich auch was den Sexarbeiterinnen bringen oder überhaupt diesem ganzen Berufsfeld. Wir sind jetzt hier tatsächlich dabei, darüber zu sprechen, was bedeutet das, wenn jetzt irgendwie Frauen an der Straße auch abgefangen werden, dort irgendwie Sachen unterschreiben wollen, die sie nicht verstehen, auf der Straße. Die meisten sprechen entweder kaum oder wenig Deutsch. Oder ich habe ja schon allein Schwierigkeiten, wenn ich einen Brief bekomme, muss ich den schon zweimal lesen von irgendeinem Beamten Deutsch, dass ich dann trotzdem vielleicht mit jemandem noch Rücksprache halte, um zu sagen, verstehe ich das wirklich? Und dort aber auf der Straße die Frauen, die Sexarbeiterinnen oder halt eben Frauen, Passantinnen, die da in der Razzia drin waren, einfach dieses unterschreiben müssen.
Ja, die unterschreiben es, weil sie Angst haben, weil sie Angst haben, sie eventuell sofort ins Gefängnis zu kommen, wenn sie jetzt dieses Dokument nicht unterschreiben. Ne?
Mhm. Ja. Interessant warst du, was vorhin gesagt, naja, die meisten haben vielleicht jetzt keinen festen Wohnsitz oder haben nur irgendeine Stelle, wo sie ihre Post empfangen können. Dafür sorgt eigentlich auch Donna Carmen, das ist ja auch einer eurer Arbeiten, dass ihr natürlich auch dafür sorgt, dass diese Frauen einen Zugang bekommen, dass sie vielleicht auch einen ruhigen Ort bekommen, wo sie austauschen können, dass sie Fragen stellen können, beraten, begleitet werden. Also es ist eine riesige Arbeit, die Donna Carmen da leistet.
Also was zum Prostituiertenschutzgesetz, was wir dazu sagen, ist nicht, dass man das verfeinern sollte oder verbessern sollte. Das würde bedeuten, dass wir das Ziel des Prostituiertenschutzgesetzes unterstützen und das tun wir in keinster Weise. Mhm. Das Ziel dieses Gesetzes ist nicht der Schutz der Frau, sondern das Ziel des Gesetzes ist die Bekämpfung der Prostitution an sich. Das heißt, anstelle von der Kriminalisierung der Freier, also sozusagen am Ende der Kette der Prostitution anzufangen, hat man sich in Deutschland und in Holland, glaube ich, auch sozusagen zur Aufgabe gemacht, die Angebotsseite zu kriminalisieren. Das heißt, dieses Prostituiertenschutzgesetz dient in keinster Weise dazu, die Frauen zu schützen. Im Gegenteil, es zwingt ihnen den Hurenpass auf. Das heißt, die Frauen müssen sich hier registrieren lassen, einmal beim Gesundheitsamt und einmal beim Ordnungsamt. Das Ziel ist, dass die Frauen abgeschreckt werden. Man zwingt die Frauen sozusagen in die Öffentlichkeit und hofft, dass die Frauen, die sich dann für die Prostitution entscheiden, dies nicht tun, weil sie eben nicht in der Öffentlichkeit erscheinen wollen. Und die Auflagen, die die Frauen bekommen, beziehungsweise auch Orte, wo die Frauen der Prostitution nachgehen, ja, die haben dermaßen viele Auflagen, dass sich die Frauen sowie die jeweiligen Betreiber von den jeweiligen Orten, sei es jetzt eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung oder ein großes Haus, die können sich sozusagen jeden Tag überlegen, gegen welche Verordnung sie heute verstoßen und unter welchem, womit man dann sozusagen ihnen das Recht nimmt, die ihnen sozusagen die Konzession wegzunehmen und die Betriebe zu schließen. Ja? Mhm. Also es ist ein Gesetz, das kämpft gegen die Prostitution, indem es versucht, die Angebotsseite stark zu reduzieren. Sehr erfolgreich. Aber das ist ein langes Thema, vielleicht kann man darüber nochmal ein anderes Mal reden. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal hier bleiben mit der Sperrgebietsverordnung. Mhm. Es gibt das Einführungsstrafgesetzbuch, das ist 297, ist es, glaube ich. Das heißt, das ist ein Strafrechtsparagraf, das Einführungsstrafgesetzbuch, das soll die Jugend schützen. Das heißt, es soll die Jugend vor Prostitution schützen, vor dem Anblick der Prostitution oder der prostitutiven Tätigkeit schützen. Das ist ein Bundesgesetz, das besagt, dass jedes Land, jede Stadt das Recht hat, Zonen auszuweisen, wo man der Prostitution nachgehen darf und wo nicht. Für Frankfurt gibt es eine Sperrgebietsverordnung, die besagt, im Bahnhofsviertel darf man in den Häusern der Prostitution nachgehen, aber nicht auf der Straße. Okay, das ist eine Form, die Prostitution sozusagen regelt.
Das war natürlich jetzt mit Corona März 2020 ja dann letztendlich abgeschlossen. Also die Bordelle wurden alle geschlossen, bundesweit, muss man dazu sagen. Ja. Bis anscheinend, glaube ich, bis Ende Juli, Anfang August, bis dann die Lockerungen kamen. Und da haben einige Bundesländer tatsächlich die Bordelle wieder gemäß aufgemacht.
zwangsweise, weil die Gerichte sie dazu verurteilt haben. Mhm. Zwei Bundesländer haben dann daraufhin, die wollten nicht warten, bis die Urteile kommen, dann auch wieder geöffnet, außer Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Die haben jetzt seit über, die haben jetzt seit 389 Tage die Häuser komplett geschlossen. Mhm. Und auch in den anderen Bundesländern wurden dann einfach neue Verordnungen gemacht, woraufhin sozusagen auch hier die Häuser wieder schließen mussten und auch wieder hier die Gerichte bemüßigen mussten. Aber auf der Zeit hat man dann gesehen, umso kurzfristiger man die Corona-Verordnungen durchgeführt hat, umso weniger hatte das überhaupt Sinn gehabt, vor Gericht zu gehen. Naja, es ist jetzt so, man hat dann die Frauen, wie gesagt, auf die Straße getrieben und jetzt muss man sagen, die Frauen haben zum Teil in den Bordellen gewohnt. Nicht unbedingt in den Zimmern, in denen sie gearbeitet haben. Der andere Teil der Frauen hatte außerhalb der Bordelle eine soziale Infrastruktur, wo sie sozusagen bei Bekannten, Freunden oder teilweise hatten sie selbst auch eine Wohnung leben konnten. Und die Frauen, die aber in den Bordellen gelebt haben, die sind jetzt aus den Bordellen mussten raus. Es gab nur wenige Bordelle, die gesagt haben, nee, also die Frauen dürfen weiter hier leben, ja, müssen jetzt keine Miete bezahlen und können hier weiter leben und ja, in dem Moment darf man auch keine Miete von ihnen verlangen, wenn man als Betreiber jetzt diese Sonderhilfen da, soloselbstständigen Hilfen in Anspruch nimmt. Mhm. Aber die Frauen, gut, der Teil der Frauen, die sozusagen jetzt auf die Straße gesetzt worden ist und die nicht nach Hause gefahren sind, die haben sich jetzt Übernachtungsmöglichkeiten bei Bekannten, bei Freunden, bei anderen sozialen Strukturen gesucht, wobei da immer das Problem war, dass sie sich dort nicht anmelden konnten, weil die Personen, die jetzt bei denen sie gelebt haben, die wollten keinen Ärger mit dem Vermieter, also haben sich die Frauen dort nicht angemeldet. Wir haben dann den Frauen die Möglichkeit gegeben, bei uns eine anschriftfähige Adresse zu bekommen. Mhm. Das haben die Frauen auch reichlich in Anspruch genommen. Und in dem Moment, wo sie eine anschriftfähige Adresse hatten, haben sie auch das Recht gehabt, ALG 2 zu beantragen. Was sie auch bekommen haben, ne? Wenn sie wenn sie eine ganze, gewisse Zeit nachweisen konnten, dass sie hier gearbeitet haben und gelebt haben von der Prostitution, dann hat ihnen ein ALG 2 zugestanden. Das war nicht abhängig davon, ob sie jetzt eine Steuernummer haben oder ob sie jetzt einen festen Wohnsitz haben. Sie mussten einen Lebensmittelpunkt haben und den Lebensmittelpunkt hatten sie in Frankfurt. Es kam dann vor, dass die Frauen hier vielleicht mal da nach einer bestimmten Zeit rausgeflogen sind und da wieder rausgeflogen sind. Da gab es aber in Frankfurt die besondere Dienste 3. Das ist also ein Ort des Sozialamtes, die den Personen, die keine Wohnung haben, die obdachlos werden, ein Zimmer vermitteln. Ja. Das haben wir dann auch in Anspruch genommen. Bei den Frauen aus Rumänien und Bulgarien, da ist es so, dass diese Frauen gerne in ihren Communities bleiben wollen. Das heißt, sie möchten nicht, selbst wenn sie keine Wohnung haben und vielleicht überlegen, ich brauche vielleicht doch mal meine eigenen Räume, wenn man ihnen die dann angeboten hat und dann waren die irgendwie nicht da, wo ihre soziale Community war, dann haben sie gesagt, nee, das möchte ich nicht. Dann wollten sie doch, dann haben sie sich doch wieder darum bemüht, innerhalb ihrer sozialen Community, wie auch immer, irgendeine Übernachtung zu bekommen. Bei den Migrantinnen aus Lateinamerika oder auch aus anderen Ländern, da war schon notwendig, aber auch nur bei wenigen, ja, dass sie so Notunterkünfte bekommen haben, ne? Und die haben sie dann auch bekommen, ja, und die haben sie dann auch in Anspruch genommen. Sehr gering, aber sie haben sie in Anspruch genommen. Und was das Jobcenter anbelangt, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Jobcenter am Anfang zwar oft mal nachgefragt hat, das Papier fehlt und das Papier fehlt und jenes Papier fehlt. Also alle, die mit ALG 2 zu tun haben, die wissen, dass man von 446 Euro nicht leben kann. Und die wissen auch, wie die Behörden oder manche Sachbearbeiter dort bei den Behörden mit ihnen umspringen, ne? Dass sie immer wieder neue Dokumente verlangen oder behaupten, die sind verlustig gegangen, dass man 3, 4 mal, 5 mal, 6 mal immer wieder andere Dokumente schicken muss, beziehungsweise immer wieder Kopien neu dorthin senden muss. Und wir hatten dann ein paar Gespräche gehabt und es lief eigentlich, muss ich sagen, sehr gut. Da kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Ne? Es gibt immer noch einzelne Sachbearbeiter in anderen, in verschiedenen Jobcenter, die meinen, die müssten jetzt hier immer wieder noch diesen selben Schuh fahren, ja. Dann wollen sie dieses Papier, dann wollen sie Papiere, die es überhaupt nicht gibt. Die wollen eine Fiktionbescheinigung von der Ausländerbehörde, dass die eine EU-Frau hier in der Sexarbeit arbeiten darf. Das gibt's überhaupt nicht. Mhm. Das Papier gibt's nicht, ja. Ne?
Ja.
Oder sie wollen einen Gewerbeschein von der Frau jetzt, die eine sexuelle Dienstleistung anbietet, sagen sie, sie müssen hier ihr Gewerbeschein hier, sie müssen ihr Gewerbe anmelden und hier hinbringen. Für sexuelle Dienstleistungen, für die Erbringung reiner sexueller Dienstleistungen, nur der Erbringung sexueller Dienstleistungen, das ist kein Gewerbe. Ja, das ist eine Dienstleistung, die hat mit dem Gewerberecht nichts zu tun. Ja?
Richtig, ja.
Das hat man.
Das ist kein Handwerk, was man bei der IHK da beantragen kann. Wie absurd.
Die Ordnungsbehörde beziehungsweise die Polizei, die haben vor dem Prostituiertenschutzgesetz, waren immer ganz tricky gewesen. Die sind dann die Ordnungsbehörde oder die Polizei, ja, die Polizei ist dann zu irgendeiner Sexarbeiterin gegangen, die in einer privaten Wohnung gearbeitet hat, wo man nichts tun konnte, weil es gesetzlich dort erlaubt war. Es war ihre privaten Wohnung, da konnte sie machen, was sie möchte. Und dann hatte man zu ihr gesagt, ja, aber du musst hier ein Gewerbe anmelden, du gehst hier ein Gewerbe nach. Und dann sind die Frauen erschreckt, haben Gewerbe angelegt und angemeldet, ne? Und dann kam die Polizei und sagte, oder das Ordnungsamt, und kam dann, ja, also, du gehst hier im Gewerbe nach, das geht nicht. Das ist hier eine, nach der Baunutzungsverordnung, ein reines Wohngebiet, hier darf man kein Gewerbe nachgehen, mach deine Laden zu, du darfst hier nicht mehr arbeiten. Das waren einfach so Tricks, wow, die Behörden benutzt haben, ja, die Frauen richtig in so eine Falle zu locken, ja. Und das wird teilweise noch gemacht in anderen Bundesländern. Immer wieder wird versucht, Frauen, die nur die sexuelle Dienstleistungen anbringen, sozusagen zu sagen, melde ein Gewerbe an, um dann zu sagen, du gehst ein Gewerbe an, das darfst du hier nicht.
Es hat irgendwie so verdichtet sich der Eindruck, dass tatsächlich die Prostitution sowas von aus der Gesellschaft rausgeschoben werden soll. Also jetzt den Eindruck natürlich mit der Covid-19-Politik im Bereich Prostitution politisch sogar instrumentalisiert wird.
Ja, ja? Auf alle Fälle. Also es ist immer noch so, dass wir haben immer noch 9 Sondergesetze im Strafrecht, im Ordnungsrecht, im Baurecht, im Polizeirecht. Das sind alles Paragraphen, die nur auf die Prostitution abzielt. Ja, also sozusagen der Polizei, der Ordnungsbehörde, der Stadt Frankfurt oder den Städten immer wieder die Möglichkeit geben, die Prostitution außerhalb dieser Gesellschaft zu drängen. Ja, möglichst unsichtbar zu machen, beziehungsweise wenn sie sichtbar ist, zu diskriminieren, zu stigmatisieren. Immer wieder Frauen, die nicht in der Prostitution, arbeiten, sozusagen zu sagen, hör mal, wenn du dich nicht moralisch so verhältst, wie diese bürgerliche Gesellschaft das will, nämlich monogam, nämlich Sexualität, immer nur mit einer emotionalen, mit einer sozialen Bindung zu einem Mann zu leben, wenn du dich daran nicht hältst, sondern Sexualität lebst, wie dir es gefällt, ne? Da hast du mal dieses Wochenende, gehst in eine Disco, nimmst du den mit, das nächste Wochenende gehst du in eine Disco, nimmst du den anderen mit, weil du keine feste Partnerschaft haben möchtest, weil du als Frau einfach mal überlegst, ja, jetzt lebe ich doch erstmal meine Sexualität aus, ich will erst mal gucken, was gefällt mir nicht. Ne? Solche Frauen laufen dann immer Gefahr, sozusagen als Prostituierte abgestempelt werden. Und das neue Prostituierten-Schutzgesetz gibt jetzt auch der Polizei die Möglichkeit, bei solchen Frauen in die Wohnung zu betreten, ohne einen Durchsuchungsbefehl zu bekommen, weder beim Betreten der Wohnung noch im Nachhinein juristisch vom Richter das absegnen zu lassen. Das neue Prostituiertenschutzgesetz gibt genau der Polizei diese Möglichkeit. Das heißt, wenn ein Nachbar, ein übellauniger Nachbar oder jemand, der einem übel will, oder ein Freund irgendwie oder ein Vermieter, der will jemand raus haben, der sagt, also ich vermute, dass diese Frau da der Prostitution nachgeht, dann hat die Polizei das Recht und die Ordnungsbehörde auch, jederzeit diese Wohnung zu betreten. Es ist völlig egal, ob es einen Beleg dafür gibt oder nicht. Das heißt, die Polizei kommt dann oder die Ordnungsbehörde kommt dann, klopft dann an die Tür und sagt, okay, Sie stehen unter dem Verdacht, der Prostitution nachzugehen. Was sagen die dazu? Mhm. Und wenn die Polizei einmal zu einer Frau kommt, die alleine steht in so einem Haus, dann muss sie sich überlegen, wohnen bleibt und wie sie dann angesehen wird. Und die Polizei oder die Ordnungsbehörde, die kommt selten direkt zu der Frau, sondern die geht erstmal bei allen Nachbarn anklopfen und fragen, sagen Sie mal, stimmt es? Gehen da oft Männer ein und aus? Und können Sie das belegen oder so? So gehen die vor. Und erst dann klopfen sie an der Tür von der Frau, wo vermutet wird. Ja.
Andersrum passiert das ja kaum. Ne? Das, ich meine, es gibt ja auch Männer, die das genauso betreiben wollen und sagen, naja, ich mache jetzt erstmal meine offene Sexualität, hol mir die Frauen rein, raus, wie ich das gerne möchte. Da wird es ja gar nicht drauf geachtet. Also das ist tatsächlich frauendiskriminierend.
Ja,
Frauenrechte werden da völligst missachtet und nicht beachtet. Also, und die Prostitution, also ich meine, wenn sie jetzt nicht öffentlich stattfinden kann oder genehmigt, dann wird sie sowieso irgendwie stattfinden. Und das ist ja eigentlich sehr kontraproduktiv. Eigentlich wollen wir ja, dass sie da ist, dass die Möglichkeit besteht, dass Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen das auch machen wollen, wenn sie das machen wollen.
Also es ist so, es fängt bei der Erziehung, der Sexualerziehung schon an. Jeder kennt es im Schulhof, wenn die Jugendlichen da anfangen, ihre Hormone springen da, gehen da mit ihnen durch. Ja, wenn eine junge Frau oder Mädchen, junge Frau da sozusagen jede Woche eventuell mit einem anderen geht, in Anführungsstrichen, ja, was man unter gehen so versteht unter den Jugendlichen.
Genau.
Was ist es? Es ist eine Hure, eine Schlampe und die wird dann innerhalb dieser Community, also innerhalb dieser Schule schon ausgegrenzt.
Ja.
Macht aber ein Junge die gleichen Handlungen, die gleichen, hat jede Woche ein anderes oder jede Woche eine andere Frau, ne, oder Mädchen, junge Mädchen, dann heißt es toller Hecht, Womanizer.
Ja, genau.
Der muss doch gut sein,
der wird richtig gelobt
dann. Ja, genau, ja. Also das hängt schon in dieser Sexualerziehung, die diese Diskriminierung und Stigmatisierung. Und auch diese Diskussion von freiwillig und nicht freiwillig, die kommt ja immer auf, dass man sagt, die Frauen, die sind ja sozusagen gezwungen, da in der Prostitution zu arbeiten. Mhm. Wenn zwei Bulgarinnen aus einem Dorf kommen und sagen, die eine geht in eine Kneipe und sagt, ich mache jetzt hier mit Bedienung und sie bedient, verdient was und schafft es dann in ihrem Heimatland, ihre ökonomische Situation zu verbessern, dann sagt man, okay, die Frau hat eine rationale Entscheidung getroffen und die war richtig. Ja? Mhm. Kommt eine Sexarbeiterin aus dem gleichen Dorf und sagt, fängt in der Prostitution an, dann negiert man ihr oder man gesteht ihr nicht zu, eine notwendige Entscheidung getroffen zu haben oder zu können. Ja, man tut diese notwendige Entscheidung undefinieren in eine Zwangsentscheidung. Man sagt, die Armut hat sie gezwungen, das zu machen. Mhm. Und Zwang ist immer das Gegenteil von Freiwilligkeit. Mhm. Aber eine notwendige Entscheidung ist nicht das Gegenteil von Freiwilligkeit. Am Beispiel einer roten Ampel, wenn ich als Autofahrer an der roten Ampel halte, dann käme keiner auf die Idee zu sagen, ich bin gezwungen, an der roten Ampel zu halten, sondern es ist eine Notwendigkeit, ja, mich innerhalb dieser Gesellschaft eine rote Ampel zu halten. Ja. Mhm. Aber nur in der Prostitution wird aus einer notwendigen Entscheidung, die eine Frau getroffen hat, definiert man um in eine Zwangsentscheidung, entmündigt so die Frau in ihrem kompletten Sein und Handlungsfähigkeiten und nimmt sich das Recht raus, in ganz patriarchalischer Manier über diese Frau zu entscheiden, was für sie gut und was für sie schlecht ist. Ja?
Irre. Also ich meine, das ist ich denke, dass das ein bisschen auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, wie wir eigentlich zur Sexualität stehen und was das für uns eigentlich bedeutet, sowohl für Frau als auch für Mann, wenn ich mich dazu freiwillig entscheide, als Sexarbeiterin zu arbeiten. Also es ist ein ganz klares Bild und tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass durch dieses Covid jetzt auch und diese Sperrung der Bordelle tatsächlich das Ganze nach außen geschoben wird und eigentlich brauchen wir ja gar keine Sexarbeiterinnen oder Bordelle, die solche Dienstleistungen anbieten. Das finde ich sehr schade, dass es in diese Richtung geht. 21. Jahrhundert, aber irgendwie sind wir uns doch uns zurückentwickelt.
Also die Prostitution ist ja das Gegenteil von der Ehe. das Gegenteil von der Monogamie. Bei der Monogamie lebt man Sexualität und emotionale Bindung und soziale Verantwortung.
Das ist aber tatsächlich auch eine Frage. Ne?
Naja, also wenn man spätestens, wenn man heiratet, ist es so.
Ja.
Ja? Wenn Sie als Ehepaar, einer wird arbeitslos, dann hat der andere eine soziale Verantwortung. Ne? Das Erste, was das Arbeitsamt oder das Jobcenter fragt, ist...
Genau. Bedarfsgemeinschaft.
Ja. Sind Sie eine Bedarfsgemeinschaft? Wenn Sie nicht miteinander vögeln, ja, und also nicht miteinander Sex haben und jeder geht so seinen Lebenshalt entlang, ne, dann heißt es, das ist keine Bedarfsgemeinschaft, das ist eine Haushaltgemeinschaft, jeder muss für sich selbst sorgen. Ne? Genau. Dann ist der eine nicht verantwortlich für den anderen. Sobald aber eine sexuelle Beziehung dazu kommt, dann heißt es, es ist eine Bedarfsgemeinschaft, der eine muss für den anderen Verantwortung übernehmen. Bei der Prostitution findet genau das nicht statt. Punkt. Das heißt, die Prostitution trennt hier zwischen sozialer Verantwortung, trennt zwischen emotionaler Bindung, was man von der Frau immer verlangt, wenn sie mit einem Mann sexuellen Kontakt hat, soll sie zumindestens, naja, eine soziale
Zugehörigkeit
haben oder eine leichte emotionale Bindung. Muss ja nicht gleich Liebe sein, ja. Aber sie muss zumindest wissen, wer ist das, muss wissen, wo hat sie ihn kennengelernt, ja, oder muss ungefähr wissen, was seine Autofarbe ist oder wie auch immer, ne? In den 80er Jahren, ja, okay. Ich würde ganz schnell noch,
gerne, würde ich gerne.
Keine Zeit mehr.
Genau, die Zeit rennt uns weg tatsächlich. Hier auf Radio X 91.8. Ihr seid beim Polytopia Magazin. Wir sprechen heute über Donna Carmen und Rosina ist hier bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Eine letzte Frage. Wie organisiert ihr euch? Was passiert denn jetzt mit diesen Razzien? Die Bordelle sind zu. Welche Wege geht Donna Carmen?
Also wir verlangen, dass die Prostitution, die Bordelle, die Bordelle wieder aufgemacht werden. In den Bordellen ist 1:1 Kontakt. Es ist kein Ort, wo jetzt viele Menschen sich zusammendrängeln. Es ist auch nicht ein Ort, wo viele Leute wie in Altersheim, Asylbewerberheim, Bundeswehrkasernen dicht auf dicht bewohnen. Nein, jeder hat sein eigenes Zimmer. Es gibt einen 1:1 Kontakt. Sie sind keine Superspreader. Sie sind nicht wie in der Kirche, wo alle zusammenkommen und laut singen sozusagen, wo man sich das holen kann. Das ist alles nicht. Wir verlangen, dass das wieder aufgemacht wird, die Infrastruktur der Frauen. Und bis dahin werden wir weiterhin spontane Aktionen machen und spontane Proteste gegen diese kriminelle Diskriminierung.
Habt ihr den konkreten Termin jetzt ganz frisch?
Also wir machen spontan, weil alles andere müssten wir ja vorher anmelden bei der Ordnungsbehörde und da sind so viele Auflagen und weiß der Geier was und das ist dermaßen viel Arbeit und ich glaube, das haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt spontan.
Ja? Okay, also ich bin jetzt ganz spontan und sage, ich würde gerne über dieses Prostitutionsschutzgesetz in Zukunft sprechen mit dir. Ich freue mich vielleicht in Zukunft da nochmal reintauchen zu dürfen. Ich bedanke mich erstmal, dass du hier warst. Auch Donna Carmen, das ist ein Verein. Ihr arbeitet da völligst in ganzen Rahmen aus Spenden und Fördermitgliedern. Das ist schon eine ganz wichtige Sache. Das ist eben nicht eine städtische Einrichtung.
Nein, wir erhalten keine öffentliche Gelder, obwohl jetzt auch die Organisation, die öffentliche Gelder bekommen, uns Frauen zuschicken. Ja, wir leben ausschließlich von Spenden. Wir weigern uns, mit der Polizei einen Kooperationsvertrag einzugehen. Das machen wir nicht. Und deswegen will man uns keine Fördergelder geben.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sprechen nächstes Mal weiter drüber. Ich bedanke mich. Alles Gute dir auch weiterhin in der harten Arbeit.
Und vielen Dank.
Genau.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao, beisammen.
Ciao.